Ja, heute möchte ich eigentlich nicht mit euch tauschen. Denn heute mache ich was, was ein Prediger nie machen sollte. Ich fange an bei Adam und Eva im Paradies. Und dann gehe ich bis fast heute. Ja, allerdings im Zeitraffer, also bis zum Abendessen seid ihr daheim. Ich will auch die Einleitung jetzt so weit rausziehen. Ich habe vier Gedanken zum Thema Beten. So jetzt im ersten Quartal, so ab Weihnachten bis kürzlich, habe ich mich mit dem Thema Beten und Gebet beschäftigt. Ich habe zwei Predigten gemacht, eine halte ich heute, die andere geht über das Vaterunser, die halte ich dann das nächste Mal. Heute will ich reden über die Entwicklung des Gebets, über die verschiedenen Gebetsformen, die sich ja im Lauf der Geschichte Gottes mit Israel oder mit der Menschheit sich so verändert haben. Dann werde ich euch einen Gedanken vorstellen, der vielleicht ein bisschen neu ist, ein bisschen ungewohnt ist, aber der recht gut ist. Also gut in Anführungszeichen. Ich habe ihn halt als interessant empfunden. Also Punkt 1 ist Beten im Paradies, Punkt 2 ist Beten im Alten Testament, Punkt 3 ist Beten bei Jesus und Punkt 4 ist Beten als Kinder Gottes. Punkt 1, Beten im Paradies. Nun haben Adam und Eva überhaupt gebetet im Paradies? Ich glaube nicht. Beten, so wie wir das heute kennen, das war dort schlichtweg noch gar nicht notwendig. Im Paradies musste man ja irgendwo zu einem fremden Gott, zu einem fernen Gott rufen. Man musste ihn nicht suchen, er war ja da. Er kam ja des Abends ins Paradies und ging dann mit den beiden, machte einen kleinen Spaziergang und dabei haben sie sich bestimmt auch unterhalten. Nach dem Sündenfall in 1. Mose 3 lesen wir davon, dass Gott am Abend, als es kühl wurde, in den Garten kam. Und da heißt, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Offenbar war es ganz Normales, dass Gott mit Adam und Eva im Garten unterwegs war. Direkte Gemeinschaft mit Gott war alltäglich. Nach dem Sündenfall allerdings war es natürlich alles ziemlich anders. Als Gott am Abend kam, da haben Adam und Eva ihn ja nicht erwartet. Sie haben sich versteckt. Gott musste sie suchen bzw. rufen. Adam, wo bist du? Und Adam antwortet, nicht in irgendeiner Form des Gebets, nicht mit einer Art von Liturgie, sondern ganz normal, wie im Gespräch. Dass Adam die Schuld ja dann gleich weitergab an Eva und Eva die Schuld dann gleich weitergab auf die Schlange, das zeigt uns doch, dass es ein normales Gespräch war, oder? Eine direkte Begegnung. Adam und Eva standen Gott gegenüber, sie redeten miteinander und sie suchten Ausreden. Also die persönliche Beziehung zu Gott war da allerdings schon ein bisschen gestört. Vor dem Sündenfall allerdings war die Beziehung zu Gott komplett vollkommen gut. Sie teilten ihr Leben mit Gott, sie teilten ihre Gedanken, sie teilten ihr Dasein. Beten zum unsichtbaren Gott war nicht notwendig, denn er war ja da. Dann kam der Sündenfall. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Die Konsequenzen ihres Handelns, die waren real, die waren hart. Aber doch etwas für mich, für uns ganz Wichtiges, was ganz Tolles, sehen wir bereits da. Denn die ersten Worte Gottes nach dem Sündenfall, die waren nicht Anklage, ja, sondern Gott fragt, Gott sucht Adam, wo bist du? Gott wusste sicher, was geschehen war. Und trotzdem ruft er sie. Und nachdem die Schuldfrage diskutiert war, handelt Gott. Er macht ihnen Kleider aus Fell, um ihre Nacktheit zu bedecken. Ich finde es für uns recht toll und recht tröstlich. Trotz Ungehorsam, trotz Schuld, trotz Ausrede, Gott sucht sie, Gott ruft sie. Und Gott hilft ihnen sogar aus der Patsche. Wisst ihr, wir haben doch heute noch der gleiche Gott wie Adam und Eva, oder? Muss er dir oder mir nicht auch manchmal die Frage stellen, wenn wir mal wieder so ein bisschen auf Abwägen sind oder mit Abwägen liebäugeln, Eugen, wo bist du? Nicht, weil er es nicht wüsste, sondern weil er die Beziehung zu mir wiederherstellen will. Auch uns lässt Gott ja nicht nackt stehen. Auch bei uns bedeckt er unsere Blöße, also unsere Schuld. Allerdings hat das ja den Herrn Jesus das Leben gekostet. Aber auch wir müssen dann natürlich die Konsequenzen unseres Handelns hier unten auf der Erde tragen. Aber zurück zum Gebet. Adam und Eva, sie lebten in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. Sie redeten mit Gott, sie hatten eine Beziehung und diese Beziehung wurde durch den Sündenfall zerstört. Wir versuchen heute mit unserem Beten diese Entfremdung zu überbrücken, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, aber zurückzubringen ins Paradies tut es uns ja nicht. Nach der Vertreibung lesen wir dann nicht mehr so viel vom Gebet eine Zeit lang. 130 Jahre später etwa bei Enosch lesen wir, von da an fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Enosch war Enkel Adam und Eva, dritte Generation. Von da an fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Jetzt beginnt was Neues. Der Mensch muss rufen. Und er sieht Gott nicht, er weiß nicht, wo er ist. Von Angesicht zu Angesicht, das geht nicht mehr. Aber rufen aus der Ferne, das geht. Die direkte Gemeinschaft des Paradieses aber nicht. Gehen wir zum Beten im Alten Testament. Etwa 2000 vor Christus kommt Abraham. Gott spricht zu Abraham, er führt ihn, er gibt ihm Verheißungen. Abraham antwortet, er gehorcht, er baut viele Altäre. Altäre sind Orte der Begegnung mit Gott, Orte des Opfers, Orte der Anbetung, Orte des Gebets. Am Altar sucht der Mensch Gott, er bringt Opfer, der Rauch steigt auf, ein Zeichen dafür, dass Abrahams Bitte zu Gott gingen. Gott selber aber bleibt unsichtbar. Er ist nicht mehr der, der sichtbar im Garten geht. Er ist nah, einerseits ist er nah am Altar, andererseits ist er aber fern. Ist das auch heute noch so bei uns? Gott wirkt in deinem Herzen, Gott steigt deinen Glauben, Gott gibt dir Orientierung, so wie bei Abraham auch, aber die Unmittelbarkeit, die fehlt. Mit Mose dann 1500 vor Christus, da kommt dann eine weitere Entwicklung. Gott gibt das Gesetz, die Stiftshütte, praktisch als Vorbild des Tempels. Die Stiftshütte wird errichtet. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Dort gibt es einen besonderen Raum, das Allerheiligste. Dieser Raum steht für die Gegenwart Gottes. Aber er ist durch den Vorhang getrennt. Niemand darf durch. Der Zugang ist streng geregelt. Einmal im Jahr der hohe Priester nach besonderen Reinigungsopfern. Vor dem Vorhang steht der Räucheraltar. Der aufsteigende Rauch symbolisiert wieder die Gebete des Volkes. Ein bleibendes Bild bei Altaren. Die Gebete zwar steigen zu Gott auf, aber für den Menschen selbst ist Gott verborgen. Gott ist nicht mehr fern im Sinn von abwesend, er ist ja gleich in dem Vorhang quasi, aber er ist auch nicht sichtbar anwesend. Adams Sündenfall trennt immer noch. Trotzdem, im Alten Testament gab es natürlich viele Beter. Und auch besondere Beter. Mose etwa spricht mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Und doch gilt auch für ihn, er kann Gott nicht sehen. Gott ist in der Wolke. Im weiteren Verlauf des Alten Testaments finden wir dann Hannah, die Mutter Samuels, Daniel, der trotz Verbot offen betet, David, der mit dem Psalmen Gott sein Herz ausschüttet, Elia, Hiskia, Salomo und so weiter. Sie alle beten intensiv, leidenschaftlich, ehrlich. Aber ihr Beten ist wohl ähnlich wie unseres. Wir können im Gebet sicher manchmal Gottes Gegenwart verspüren. Aber sehen können wir ihn nicht und normal mit ihm schwätzen können wir auch nicht. Gebet, ein Rufen, ein Flehen, ein Vertrauen darauf, dass Gott hört. In der Zeit lesen wir immer, da riefen sie zum Herrn. Und Gott antwortet auch durch Propheten, durch Träume, durch veränderte Umstände, durch innere Gewissheit. Nur halt nicht persönlich mit seiner Anwesenheit. Kommen wir zu Jesus. Beten bei Jesus. Im Matthäusevangelium, da zeigt uns Gott ja zunächst mal, wie wir nicht beten sollen. Nicht wie die Heuchler, also nicht zur Schau vor der Menschen, ohne Herzensbeteiligung und Anliegen, nicht plappernd wie die Heiden, lehrt der Herrschwätzer. Stattdessen sollen wir uns zurückziehen, wir sollen in unser Kämmerlein gehen, wir sollen still beten. Gott begegnet uns in der Stille, in der Ruhe. Jesus selbst lebt uns das ja vor. In Matthäus 14 steigt er allein auf den Berg, um zu beten. In Lukas 5 zieht er sich in die Wüste zurück. In Lukas 9 geht er mit Petrus, Johannes und Jakobus auf den Berg der Verklärung. In Johannes 4 sagt Jesus, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, hier betaucht der Begriff Anbetung jetzt auf. Ja, also beten und anbeten sind wohl nicht so ganz dasselbe. Beim Beten, denke ich, bringen wir unsere Anliegen vor Gott, unsere Sorgen, unsere Wünsche, unsere Nöte, auch unseren Dank natürlich. Und in der Anbetung geht es nur um Gott. Ja, wenn wir anbeten, dann geht es allein um Gott, um sein Wesen, seine Größe, seine Ewigkeit, seine Herrlichkeit. Und als die Jünger Jesus bitten dann, sie das Beten zu lehren, da gibt er ihnen das Vaterunser. Und schon der Anfang zeigt ein ganz entscheidender Unterschied zum Alten Testament, nämlich Vater. Gott war, ist und bleibt zwar der Heilige, der Gerechte, der Ewige, aber Jesus stellt ihn jetzt als Vater vor. Wenn Gott unser Vater ist, sind wir ja notgedrungen seine Kinder, oder? Und damit verändert sich doch unsere Beziehung grundlegend. Natürlich bleibt Gott heilig, bleibt gerecht, aber er ist nicht mehr nur in der Ferne, nicht mehr der Unnahbare. Jetzt tritt seine Liebe eigentlich mehr in den Vordergrund. Und als Kinder brauchen wir jetzt ja auch keine Umwege machen, um zu Gott zu kommen. Kein Tempel, kein Opfer, kein Priester, kein Prophet ist mehr nötig. Denn Jesus Christus ist das alles für uns. Als Kinder haben wir direkten Zugang zum Vater, jederzeit, überall. Schon kurz nach der Kreuzigung lesen wir ja, dass gebetet wird nicht nur im Tempel, auch in den Häusern, auch auf den Straßen, sogar im Gefängnis. Und wenn wir so den Weg des Betens durch die Bibel betrachtet, dann sehen wir ja die Entwicklung. Ja? Im Paradies redet die Menschen direkt mit Gott. Nach dem Sündenfall wird daraus ein vorsichtiges Einrufen aus der Ferne. Dann kommt das Gesetz mit Mose, da gibt es dann Altäre, dann gibt es Vorschriften, Liturgien, sage ich mal, dazu. Und dann kommt Jesus und zeigt uns Gott als Vater und zeigt uns, wie man betet. Halt trotzdem nicht so im direkten Gegenüber. Wie beten wir denn? Ich denke, wir selbst bewegen uns so mit unseren Gebeten irgendwo in dem gesamten Spektrum. Manche von uns sind stark in der Anbetung. Andere sind treu in der Fürbitte. Manche suchen eher Orientierung. Was ist dein Wille für mich heute? Ich denke, in der Regel ist es ein Mix von allem. Manchmal denke ich auch, plappern wir wie die Heiden. Wir reden viel, wir erklären Gott die Welt. Wir erklären ihm sogar die Bibel, so nach dem Motto, ja, du hast doch gesagt, da steht so und so, also bitte, jetzt mach doch mal. Was meistens, oft, vielleicht immer, fehlt bei unseren Gebeten, das ist die Seite Gottes. Dass wir Gott überhaupt mal zu Wort kommen lassen, ja, dass wir mal still werden, dass wir mal, ich habe hier geschrieben, die Klappe halten, aber das hört sich ja so leger an, ja, dass wir mal den Mund halten. Wisst ihr, wir können uns ja auch, du kannst dich doch auch mit niemand vernünftig unterhalten, der dich von Anfang bis Ende nur zutextet. Ja, das sind doch recht anstrengende Leute, die dich von Anfang bis Ende nur zutextet. Mit dem kannst du dich doch nicht unterhalten, weil du gar nicht zu Wort kommst. Wir müssen vielleicht auch Gott gegenüber mal bewusst aufhören zu reden. Mal Raum schaffen, mal Zeit lassen, damit Gott antworten kann, damit er uns was zeigen kann, damit uns Klarheit schenken kann. Ein Gedanke, der vielleicht dann nicht von dir selber kommt. Das Hören auf Gott fällt uns wahrscheinlich auch schwer, weil wir schlichtweg nicht gelernt haben, auf die leise Stimme Gottes zu hören. Wisst ihr, wenn Gott so schön deutlich hörbar wäre wie ein klingelndes Handy, Ja, da wären wir sofort im Gespräch mit ihm. Da würde uns alles aus der Hand fallen und wir würden rennen und gucken, was er für eine Nachricht für uns hat. Aber Gott wirkt halt anders, leise, unaufdringlich. Bei Elia lesen wir, begegnet Gott Elia nicht im lauten Sturm, nicht im rollenden Erdbeben, nicht im prasselnden Feuer, sondern er begegnet Elia in einem sanften, leisen Säusen. Und im Psalm heißt es, bei Gott allein ist meine Seele still. Diese Stille auszuhalten und darin zu hören, das braucht natürlich ein bisschen Übung. Ich kann ruhig in meinem Zimmer sitzen, ich kann ruhig in der Gemeinde sitzen, im Sessel, im Bett, egal wo. Ja, wenn ich stille werde vor Gott, dann entsteht irgendwann mal so ein inneres Wahrnehmen, ein Gedanke, ein Impuls, eine leise Gewissheit. Das Schwierige an der Geschichte ist zunächst zumindest anfänglich, wir hören natürlich gern das, was wir hören wollen. Ja, wir hören nicht immer das, was der andere uns sagt, wir hören gern das, was wir erwartet oder was wir hören wollen und weniger das, was Gott sagen möchte. Es gehört schon ein bisschen Übung dazu, diese zwei Dinge zu unterscheiden. Und dann gehört ein bisschen Mut dazu, dem gehört dazu Vertrauen und danach zu leben. Wir können uns ja auch täuschen, wir können uns ja auch blamieren, wir können sogar belächelt oder ausgelacht werden. Und einmal ausgelacht werden wegen Gott, ist doch okay, oder? Nun, das haben wir bisher ein weiter Bogen. Vom direkten Reden mit Gott im Paradies über die Distanz nach dem Sündenfall, jetzt bei Jesus. Das bisher Gesagte, das findet seinen Abschluss in der Apostelgeschichte. Auch Paulus predigt ja immer zuerst seinem Volk, seinen Landsleuten, zu Israeliten, zu Juden. Nur, die hatten halt seine Predigten nicht so sehr interessiert. Und irgendwann wird es ihm zu viel und er zitiert Jesaja, also nicht, das kommt jetzt nicht von Paulus, sondern er zitiert Jesaja. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind beschlossen, damit sie nicht sehen, nicht hören und nicht verstehen und sich nicht bekehren und ich ihnen helfe. Kannst du dir gerade vorstellen, dass Gott so mal was sagt. Ja? So sei euch kundgetan, dass dieses Heil Gottes den Heiden gesandt ist und sie werden hören. Ich denke, dass wir diese Bibelstelle nicht genug für voll nehmen, nicht genug für ernst nehmen, nicht richtig einordnen. Diese Bibelstelle, das ist eigentlich eine Zeitenwende, das macht einen riesen Unterschied. Das Heil wird jetzt für alle geöffnet. Es beginnt jetzt hier eine neue Zeit. Es beginnt das Zeitalter der Gnade, unsere Zeit. Die Gemeinde entsteht, der Leib Christi bildet sich als Tempel des Heiligen Geistes. Und ab hier gilt, der Zugang zu Gott ist offen. Offen für jeden, immer und überall. Kommen wir zum Beten als Kinder Gottes. Viertens. Bisher habe ich von der Zeit vor der Kreuzigung gesprochen. Bis dahin, bis zum Ende der Apostelgeschichte, ging es zuerst um Israel, ging es auch bei Jesus zuerst um Israel. Es ging um Israels Beten, um das Rufen zu Gott, dem Vater, aus der Ferne von Menschen dieser Welt zu dem ewigen Gott im Himmel. Natürlich haben wir unsere Gebetsformen ja auch aus der Bibel entnommen, somit aus Israels Geschichte übernommen. Wir haben sie aus biblischen Texten und Traditionen ja gelernt, aber ab Apostel 8, Geschichte 28 tritt Israel in den Hintergrund. Mein vierter Punkt, beten als Kinder Gottes im Vaterhaus. Denn neu hinzugekommen ist bei Jesus die Kindschaft. Neu ist auch das Vater, ja, Vater unser, der Himmel. Der Apostel Paulus hat das ja dann besonders stark betont, die Kindschaft. Nun, wie soll das wieder funktionieren, das mit der Kindschaft und dem Vaterhaus? Ich sage jetzt euch mal ein paar Sachen, die die meisten von euch wissen, vielleicht an alle. Zunächst mal müssen wir klären, ob wir Kinder Gottes sind, beziehungsweise wie wir es werden. Dann stellt sich die Frage, wie wir ins Vaterhaus gelangen. Und schließlich wollen wir darüber nachdenken, was das bedeuten könnte, beten im Vaterhaus, als Kinder des Vaters. Wisst ihr, ein Religiöser oder ein gläubiger Mensch, der ist nicht automatisch ein Kind Gottes. Auch hier drin nicht. Manche sind es nur deshalb nicht, weil ihnen nie erklärt wurde, was das bedeutet, wie es geschieht, welche Konsequenzen das hat. Deswegen möchte ich euch hier so einen kleinen Crashkurs geben im Wege zur Kindschaft. Ich erinnere mich, ich habe, ja, ich weiß nicht, 35 Jahre war, da gab es hier einen älteren Bruder, das war der Johann Kemmle, glaube ich. Und der hat mich mal auf der Gemeindefreizeit gefragt, du Eugen, wie geht das denn, Kindschaft, Bekehrung, was ist das, wie geht das? Und dann habe ich ihm das so erklärt, wie ich es euch jetzt auch ganz kurz erkläre, bei ihm etwas länger. Ich weiß nicht, 15 Jahre, 20 Jahre später kam der mal auf mich zu und sagt, du Eugen, weißt du noch, ich habe das so gemacht, wie du gesagt hast. Und seitdem ist das ein anderes Leben. Ja. Ich sage es euch auch jetzt, auch wenn es euch nur vielleicht mehr Sicherheit gibt. Die erste Voraussetzung, um zu Gott zu kommen, ist ja nun mal der Glaube, dass er überhaupt existiert. Dass er kein Hirngespinst ist, sondern Schöpfer aller Dinge. In Hebräer 11 lesen wir, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Anders komme ich ja sowieso nicht zu ihm. Dann folgt der Aussage Jesu, die zumindest in meiner Jugend den Predigern, die haben die wohl überlesen oder ich weiß nicht was. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Ja, früher sagte man, du hast einen freien Willen, du kannst dich selber entscheiden und jetzt entscheide dich mal für Jesus. Ja, bitte, das hat ja auch irgendwie funktioniert, aber bei mir steht in Johannes 6, 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Wenn also jemand zum Glauben kommen sollte und möchte, ist in ihm bereits etwas geschehen. Er ist von Gottes Existenz überzeugt. Und Gott hat in ihm schon eine Sehnsucht nach Erlösung, nach Ewigkeit geweckt. Dann heißt es in Johannes 1, 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein Versprechen. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann wirst du Kind Gottes. Jesus aufnehmen bedeutet nicht, dass ich ihn esse. Ja? Jesus aufnehmen bedeutet, dass ich bete. Vielleicht auch mal auf die Knien. Ja. Knien beten drückt so eine gewisse Demut auch aus. Dass ich ihn um Vergebung meiner Schuld bitte und wenn ich meine, als guter süddeutscher Stundenbesucher keine Schuld zu haben, dann bitte ich ihn einfach um Vergebung für das, was mich von ihm trennt, für das, was mich belastet, mein Gewissen beschwert. Dann danke ich ihm dafür, dass er am Kreuz für all das bezahlt hat. Und bitte ihn, mein Leben zu übernehmen. Bitte um Führung und Gnade darum, dass er mich verändert. Hier geschieht dann normalerweise etwas ganz Entscheidendes. Nämlich das, was Jesus Wiedergeburt nennt. Ein Begriff, der oft missverstanden wird. Also Wiedergeburt ist nicht Reinkarnation. Aber nach Epheser 2 sind wir ohne Gott tot in unseren Übertretungen und Sünden. Jetzt sagst du natürlich, ich lebe doch hier ganz vergnügt. Ja? Du bist ja auch hier nicht tot, du bist für Gott tot. Tot in deinen Übertretungen und Sünden. Außerhalb des Paradieses geboren, leben wir getrennt von Gott. Und Wiedergeburt bedeutet, so wie wir in diese Welt hineingeboren wurden, so müssen wir auch in die himmlische Welt hineingeboren werden. Jesus sagt in Johannes 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das klingt zunächst recht schwierig und zunächst auch recht theoretisch, aber eigentlich ist es logisch, oder? Vor einer Wiedergeburt steht ein Sterben, denn wenn ich vorher nicht sterbe, kann ich nicht wiedergeboren werden. In der Bibel geht das dann so ab, Römer 6 beschreibt das, wir sind mit Christus gestorben, also jetzt tot, und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, das jetzt Gott gehört. also wiedergeboren. Mit Christus auferstanden bedeutet nach Epheser 2, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes, weil Christus dorthin ja aufgefahren ist. Und damit ist ja auch unsere Heimat, unser Vaterhaus, wo? Im Himmel, bei Christus. Deshalb schreibt der Hebräerbriefschreiber, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Und Paulus sagt, wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja? Das ist ein Prozess, ein Werdegang. Und auf diese Weise wirst du Kind Gottes, wiedergeboren, daheim im Vaterhaus, und du wirst merken, dass sich etwas in deinem Herzen verändert. Und dann verändert sich dann auch dein Leben. Das erscheint uns vielleicht etwas theoretisch, für Gott aber ist es Realität, denn er ist ewig, er ist nicht an unsere Zeit gebunden. Und wenn es um den Himmel geht, wisst ihr, da ist Gott der Boss, ja? Da macht er die Regeln. Und wenn das so steht, dann gilt es so. Was ist also geschehen? Wir, die wir tot waren in unseren Sünden, wir leben jetzt in Gottes Augen mit Christus im Himmel. Die Folgen des Sündenfalls, die sind für uns weitgehend aufgehoben. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Wir brauchen keinen Tempel mehr, keinen Altar. Der Vorhang ist zerrissen, nicht mehr Existenz. Christus hat sich ein für alle Mal geopfert. Christus ist für uns der Weg zum Vater geworden. Er ist dein Weg und Gott ist dein Vater. Wir gehören ihm als Kinder. Und hier kam für mich so dieser inspirierende Gedanke, weswegen ich überhaupt diese Predigt gemacht habe. Wisst ihr, auf dem Weg von meinem Sessel im Wohnzimmer zur Küche, wo ich was holen wollte, dachte ich plötzlich, aha, es gibt's, Gott gibt dir, Gott lässt dir mal was zufallen, ja, Zufall. Im Paradies, da hatten Adam und Eva unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Sie mussten nicht rufen, sie mussten keine Rituale erfüllen, nichts. Gott war einfach da, sie konnten mit ihm reden und ihn hören. Und wir? Wir sind geprägt durch das Alte Testament, durch das Beten dort. Wir sind geprägt durch Jesus, der uns zwar ein Gebet gelehrt hat, aber ich denke nicht, dass wir das so richtig begriffen haben. Wir reden es halt nach. Die Jünger wollten beten lernen, nicht nur ein Gebet. Jesus wollte sie beten lehren, nicht nur ein Gebet. Allerdings, mit dem Vater unser haben wir Gott als Vater bekommen. Doch wenn Gott unser Vater ist, Adam und Eva, sie waren Geschöpfe. Wir aber sind Kinder. Kinder sind nicht geschaffen, Kinder sind gezeugt durch Wasser und Geist. Und wir leben nicht im Paradies, wir leben auch nicht außerhalb des Paradieses, wir sind versetzt in den Himmel, in das Reich des Thrones. Ohne Schuld, weil Christus sie getragen hat. Deswegen haben wir Zugang zu Gott, so unmittelbar wie Adam und Eva vom Sündenfall. Aber nicht als Geschöpfe, sondern als Kinder. In eurer Gemeinde sind ja viele Kinder. Ja, wer von euch Kinder hat, und diese Kinder haben ja meistens auch nur ein Oma, Opa, ja, wer von uns Kinder und Enkelkinder hat, ja, wir wissen ja, wie sehr Kinder ihre bevorzugte Stellung ausnutzen können, oder? Ein bisschen mit Papa und Mama kuscheln, ein bisschen Wärme spüren, Geborgenheit spüren, ein paar Wünsche äußern, von denen die richtigen vielleicht erfüllt werden, sich trösten lassen, wenn was weh tut. Beten zu Gott, reden mit Gott, hören auf Gott, das ist Beziehung. Das ist nicht unpersönlich. Mein Beten ist keine Dienstbesprechung beim Chef, ja, das ist persönlich, das ist ein Austausch. Ich bewundere treue Beter mit festen Gebetszeiten und ehrfürchtigen Formen. Ich gehöre nicht dazu. Aber oft texten wir auch Gott nur zu und hören aber nicht auf ihn. Können wir überhaupt Stille sein vor Gott aushalten? Können wir überhaupt Stille aushalten? Eine Zeit innerhalb unserer Gebetszeit, in der wir einfach da sind, erwarten, versuchen zu hören. Wisst ihr, wie still, wie lange so diese Gedächtnisminuten immer dauern, wenn was ist, beim Todesfall oder so, eine Schweigeminute, die halten wir ja noch aus. Aber zwei Schweigeminuten, da wird schon unruhig, gell? Zwei Minuten. Wenn wir still werden vor Gott, wisst ihr, dann geschieht etwas. Unsere Gedanken ordnen sich, innerer Friede entsteht und manchmal kommt eine leise göttliche Klarheit. Und ich frage mich, und da dürft ihr drüber nachdenken, kann ich nicht so als Kind mit Gott reden, frei, vertrauensvoll, ohne Form, werden wie die Kinder, sagt Jesus dazu. Wisst ihr, wir sind keine Bittsteller, die nur vor Gott kommen, wenn sie was wollen oder ihm die Ohren voll lärmern. Wir gehören doch zur Familie. Wir sind doch Kinder. Kinder gehören doch zur Familie. Wir haben doch Zugang zum Vater jederzeit. Und beten und stille sein, das wird dann ein Ausdruck einer Vater-Kind-Beziehung. Nicht Pflicht, sondern Begegnung, Beziehung durch den Sohn mit dem Vater. Ja nun, aber so, dass ich Gott sehen könnte, dass ich mit Gott reden könnte, wie da Adam und Eva im Paradies, so ist es nun doch immer noch nicht, oder? Sehen tun wir Gott nicht, aber seine Gegenwart spüren in unserem Herzen, das tun wir, das können wir. Ich bete ja und rufe nicht zu einem unsichtbaren Gott, der irgendwo in einer weiten Ferne ist, sondern ich rede mit Christus, der in meinem Herzen wohnt. Mit Christus, der sich eins gemacht hat mit mir. Mit Christus, der mich zu einem Leib gemacht hat mit sich, der mich eins gemacht hat mit dem Vater. Ich sehe ihn zwar nicht mit meinen Augen, aber ich spüre ihn doch durch seine prägende Gegenwart, durch die Umgestaltung, die mein Denken, die mein Leben fortlaufend verändert. Wisst ihr, und wenn ihr manchmal denkt, euer Gebet steigt nur bis zur Decke, das ist in der Regel dann das Zeichen, dass eure Beziehung zu Christus gestört ist. Ja? Aber, wisst ihr, Christus hängt ja auch nicht unter der Decke. Er ist auch nicht drüber. Drüber ist ja der Fußboden wieder. Ja? Such doch den Christus, der in deinem Herzen lebt. Der für dich zur Sünde wurde, damit du seine Gerechtigkeit bekommen konntest. Such doch den Christus, der dich mit seinem Geist versiegelt hat auf den Tag der Erlösung. Den, der dich umgestaltet nach seinem Bild. Letzten Endes dich umgestaltet zurück zum Bilde Gottes. Denn da kommen wir ja eigentlich her. Denn der Vater und der Sohn sind eins. Wir sind eins mit dem Sohn. Somit sind wir dann natürlich auch eins mit dem Vater, oder? Das ist die logische Konsequenz. Zum Schluss nochmal der Überblick. Beten im Paradies, beten im Alten Testament. Also im Paradies war es die unmittelbare Gemeinschaft, im Alten Testament war es das Rufen aus der Ferne und dann Mose, Altäre, Stiftshütte. Beten bei Jesus, Gott als Vater, beten als Kinder Gottes mit direktem Zugang zum Vater. Nun, wie wollen wir künftig beten? Also nicht, das kann ich nicht entscheiden für euch. Wie wollt ihr künftig beten? Macht euch ein paar Gedanken, nehmt euch ein paar Gedanken mit. Wollen wir beten als jemand, der aus der Ferne zu Gott ruft, von der Erde hinauf zum Himmel? Oder wollen wir beten als Kinder Gottes, als Glied am Leib Christi, als Mitbürger der Heiligen, in Gottes Hausgenossen? Ja, dann beten wir vom Himmel zur Erde und nicht von der Erde zum Himmel. Ich habe diese Predigt das erste Mal gehalten, letzten Sonntag in Oberdiegesheim. Und die Oberdiegesheimer, die fangen so um 10:45 an. Ja, also da hatte ich vorher jede Menge Zeit. Da ging ich den Text nochmal durch und dann denke ich, naja, jetzt predigst du das, jetzt mach's halt mal selber. Ja, mach's halt mal selber, dann habe ich es gemacht. Dann habe ich gebetet zu Christus in meinem Herzen. Wisst ihr, und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Wenn ich zu Gott bete, den ich nicht sehe, von dem ich nicht weiß, wo er ist, dann ist das alles so weit fort. Wenn ich zum Christus in meinem Herzen bete, dann ist das so nah da. Das ist eine intime Atmosphäre, ein intimes Berühren deines Herzens und das wird anders, das verändert dich. Und dann kannst du mit ihm reden. Wisst ihr, ich rede immer so mit Jesus, so also vielleicht ein bisschen liebevoller wie mit meiner Frau. Ja, aber da sage ich, Herr, du siehst doch wieder, was da ist. Ja, jetzt hilf mir doch einmal. Ja, ich falle da nicht auf die Knie und fange an zu jammern. Ich rede halt so. Als ich noch geschafft habe und meine Maschine nicht so wollten wie ich, dann sage ich, ja, lieber Gott, wie soll denn das wieder gehen? Heute Abend ist Vortragstreffer, heute Abend ist dies und jenes oder Hauskreis oder was und ich sitze da und werde verrückt. Ich bin ja überhaupt nicht konzentriert. Hilf mir doch bitte mal. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat dir geholfen. Dann habe ich wieder von vorne angefangen. Ja, Herr, jetzt eigentlich doch einmal lang. Jetzt hilft doch endlich mal. Ja, ich drehe durch. Hat er wieder geholfen. Aber irgendwann ist die Maschine gelaufen. Ja, und irgendwann hat Gott geholfen. Ja, also, betet zu Christus in euren Herzen und Gott möge euch segnen dabei. Amen.